Deutschlandfunk Sportgespräch.
Mit Marina Schweizer und ein Jahr bevor die Olympischen Sommerspiele in Tokio beginnen, widmen wir uns dem Gastgeber und wollen mit zwei Kennern Japans erkunden, wie viel Olympiabegeisterung dort überhaupt herrscht, auch angesichts der Korruptionsvorwürfe rund um die Spiele. Wir wollen wissen, wie weit die Vorbereitungen sind und ob das tatsächlich die propagierten Spiele der Wiederauferstehung nach dem Tsunami und der Reaktorkatastrophe von Fukushima werden können. Aus Japan ist uns dazu Maya Soridowal zugeschaltet. Sie lebt in Tokio und ist Sportdozentin an der Tsuda-Universität. Außerdem betreibt sie leidenschaftlich die traditionelle Sportart Judo. Und jetzt wird es noch internationaler. Aus Wien ist uns der deutsche Japanologie-Professor Wolfram Manzenreiter zugeschaltet. Frau Soridowal, Baustellen gibt es zuhauf in Tokio. Wo ist denn Olympia schon präsent in der japanischen Hauptstadt?
Es ist durchaus im Stadtbild sehr präsent. Also an den meisten großen Bahnhöfen sind Aufsteller zu sehen, wo der Countdown angezeigt wird. Die Bauarbeiten gehen im Prinzip so voran, wie es der Zeitplan vorsieht. Und es wurde jetzt auch direkt am Donnerstag ein Test gestartet, wie das mit dem Verkehr funktionieren soll. Also es ist durchaus präsent, dass die Vorbereitungen am Laufen sind.
Herr Manzenreiter, Sie sind ja gerade mittendrin eine Arbeit über Japan und die anstehenden Spiele zu schreiben. Vielleicht beschäftigen wir uns erst einmal mit der Wirkung dieser Spiele nach innen. Gibt es in dem Land so etwas wie eine Olympiabegeisterung?
Das muss man mit Ja beantworten, wenn man sich alleine auf den Raum Tokio und dort auf die sportaffine Bevölkerung bezieht. Da gibt es eine Begeisterung. Außerhalb des Großraums Tokios dünnt sich die Begeisterung sehr schnell aus.
An was liegt das?
Das liegt an einem bereits schon zwei Jahrzehnte andauernden Gefühl der wirtschaftlichen Stagnation, der fehlenden Innovation, der zunehmenden sozialen Probleme, die also auch zu einer Vergrößerung von Armut, sozialer Ungleichheit in Japan geführt haben und dem Gefühl, dass die großen Investitionen, die jetzt nach Tokio hineinfließen, wohl im Ballungsraum zugutekommen werden, wenn überhaupt, aber nicht den Regionen des Landes, die am meisten unter den Problemen der japanischen Wirtschaft, des japanischen demografischen Wandels, der Alterung der Gesellschaft und der Ausdünnung der ländlichen Regionen am Leiden sind.
Also das heißt, es gibt so eine Art Stadt-Land-Gefälle, ein gefühltes zumindest.
Es gibt ein Gefälle zwischen Tokio und dem Rest des Landes, würde ich sagen.
Wir wollen später noch auf die wirtschaftlichen Entwicklungen schauen und auch auf die Versprechen, die diese Olympischen Spiele ja mit sich bringen, auch was die Wirtschaft angeht. Für viele in Europa ist dieses Land ja noch schwer zu greifen. Klar, also Judo, Karate und Sumo, das kennt man als Sportarten aus Japan. Ansonsten auch vielleicht Noriaki Kasai, den legendären Skispringer. Frau Soridowal, welchen Stellenwert hat denn Sport in dieser ja doch sehr leistungsorientierten Gesellschaft?
Also nach meiner persönlichen Einschätzung hat Sport durchaus einen sehr hohen Stellenwert, vor allen Dingen auch im Erziehungswesen oder auch an den Universitäten und Schulen. Das Problem ist allerdings, dass der Sport auch sehr leistungsorientiert betrieben wird. Das heißt, es gibt in Schulen angeschlossene Clubs, wo der Leistungsgedanke im Vordergrund steht. Und Japan hat auch durchaus mit einer zurückgehenden Sportbegeisterung zu kämpfen. Die Zahlen, Mitgliedszahlen bei Kindern und Jugendlichen gehen sehr stark zurück.
An was liegt das?
Das liegt an mehreren Dingen. Einerseits natürlich am Geburtenrückgang. Das ist ein Faktor, aber der größte Faktor ist natürlich auch, dass die Gesellschaft sich verändert und die Kinder und Jugendlichen heutzutage nicht mehr bereit sind, sich diesem Leistungsdruck oder den Zwängen zu unterwerfen, dass man einfach nach anderen Konzepten für Freizeitgestaltung sucht.
Ja, also auch um die Verbindung wieder zu der Frage nach der Olympiabegeisterung herzustellen. Es steht sicherlich außer Frage, dass es eine tolle Party werden wird, dass in Japan also auch die Begeisterung hohe Wellen schlagen wird. Schließlich hat die japanische Regierung, seitdem der Zuschlag bekannt gegeben wurde, seit 2013 ihre Ausgaben für die Förderung des Spitzensportes massiv gesteigert. Also das erklärte Ziel ist es auch, auf dem Tabellenrang mindestens den dritten Platz zu bekommen.
Also Medaillenspiegel.
Sogar besser, auf dem Medaillenspiegel, ja. Dafür gibt es frisches Geld, dafür gibt es frische Mittel, die also in die Athletenförderung, in die Ausbildung, in die Trainingssituation, Infrastruktur und so weiter hineingesteckt wird. Der Breitensport, muss man sagen, profitiert davon eher nicht.
Das heißt, es ist nicht so eine Art Programm aufgelegt worden, wie man das vielleicht aus anderen Olympiabewerbungen schon kannte, dass man gesagt hat, man will jetzt so ein gesamtes nationales Sportprojekt durch Olympische Spiele im eigenen Land initiieren, sondern man hat sich tatsächlich hauptsächlich auf die Spitze konzentriert.
So ist es nicht, nein. Also Teil der Anforderungen des Olympischen Komitees für potenzielle Kandidaten besteht ja darin, eine Art von Nachhaltigkeitskonzept vorzulegen. Und in diesem Sinne hat sich also auch die Bewerbernation Japan, die Stadt Tokio, bemüht, darauf hinzuweisen, dass die Ausrichtung der Olympischen Spiele zu einer Steigerung des Sportinteresses und der Partizipationsraten führen wird. Das ist eine der zentralen Mythen, die um die Ausrichtung von Olympischen Spielen herum fluktuieren. Empirisch gesehen, wissenschaftlich betrachtet, gibt es leider keinerlei Anzeichen dafür. Dennoch tauchen solche Behauptungen immer wieder auf und werden natürlich also auch vom Internationalen Olympischen Komitee gerne gesehen.
Welche Sportarten außer den von mir bereits genannten werden denn in Japan hauptsächlich betrieben? Mal als Frage an Sie beide.
Baseball steht natürlich sehr im Fokus in Japan, also ist im Prinzip auch ein durchorganisierter Sport mit hohen Teilnahmezahlen.
Ja, also Fußball ist sicherlich auch eine sehr populäre Sportart. Seit der Einrichtung einer Profiliga 1991 hat dieser Sport auch als Breitensport im Bereich des Jugendsports, auch man denke, erinnert sich an die Erfolge der Frauennationalmannschaft 2011, also auch große Anhängerschaft gefunden. Im Großen und Ganzen aber, wenn man sich die Sportstatistiken anschaut, sind die Sportarten am verbreitetsten, die keine großen Aufwand in Richtung Clubmitgliedschaft, soziale Organisation, Verpflichtungen mit sich bringen. Das heißt, Laufen, Walking sind sicherlich unter den Spitzenvertreterinnen zu finden, wie auch leichte Gymnastik oder auch in jüngerer Zeit zunehmend sind Yoga und ähnliche, also Freizeitsportarten unter den verbreiteten Sportarten zu finden. Wobei Japan sicherlich also auch darauf geachtet hat, dass bei der Auswahl der neuen zusätzlichen Sportarten, die das olympische Programm ausnahmsweise 2020 bereichern werden, Sportarten vertreten sind, in denen Medaillenchancen für Japan gut vertreten sind. Dazu zählen Karate und auch das Sportklettern, eine Sportart, in der japanische Athleten und Athletinnen seit Jahren also weltweit unter den dominierenden Vertretern zu finden sind.
Jetzt haben Sie gesagt, dass diese Individualsportarten einen hohen Stellenwert haben. Was erzählt uns das über die japanische Sporttradition?
In erster Linie sagt es uns etwas aus über den Prozess der individualisierten Gesellschaft, der sich in Japan in ähnlicher Form und Weise abspielt, wie auch in anderen hochindustrialisierten Gesellschaften. In zweiter Linie sagt uns etwas aus über die hohen Anforderungen des Alltaglebens, vor allem in beruflicher Hinsicht, die relativ wenig Spielraum überlassen würden für so etwas Kompliziertes wie die regelmäßige Teilnahme an Teamsportarten, in denen Leute also eben aus verschiedenen Berufsfeldern, aus verschiedenen Lebensformen also zusammenkommen müssen. Dafür fehlt also angesichts einer Leistungsethik, ne, in der das Berufsleben dominiert, den meisten ganz einfach die notwendige Freiheit.
Japan ist ja eine Industrienation, wirtschaftlich mit einer ganz anderen Tradition als viele Länder in der Region, aber auch sehr protektionistisch, nicht nur in jüngster Zeit. Wie international offen ist man für die Gäste aus aller Welt in der aktuellen politischen Gemengelage?
Nach außen hin wirkt es natürlich so, als wäre alles sehr offen. Und es wird ja natürlich auch Gastfreundschaft ohne Vorbehalte unter dem Begriff Omotenashi propagiert.
Omotenashi heißt Gastfreundschaft?
Im Prinzip könnte man es übertragen mit Gastfreundschaft oder Offenheit ohne Vorbehalte. Das Problem ist allerdings, dass Japan offenhin ist für Gäste. Der Gast wird sich in Japan immer wohlfühlen, dem Gast wird auch sehr vieles nachgesehen. Das Problem ist aber, ist die Gesellschaft wirklich offen für nachhaltige Veränderungen? Das geht damit los. Inklusion zum Beispiel ist ja ein großes Thema, auch im Hinblick auf die Paralympischen Spiele. Aber im Alltag, wenn man sich das Leben so anschaut, dann sind Menschen mit Behinderungen, die haben im Alltagsleben nach wie vor mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland wäre es normal, dass es jetzt überall einen Zugang entsprechend zu Gebäuden gibt. Und solche Sachen passieren jetzt in letzter Zeit, weil es auch die entsprechenden Vorgaben gibt für die Organisatoren. Aber es erfolgt alles sehr verspätet. Also ich habe für mich den Eindruck, es wird noch sehr lange dauern, bis sich die Gesellschaft öffnen wird. Und nachhaltige Veränderungen sind nach wie vor als schwierig zu bewerten.
Eine kurze Zwischenfrage an der Stelle. Wenn Sie die Paralympics da ansprechen, also von Barrierefreiheit in Tokio kann auch keine Rede sein?
In Ansätzen. Aber man kann es natürlich nicht damit vergleichen mit dem, was wir in Europa unter Barrierefreiheit verstehen. Also ich sehe durchaus einige Bemühungen, würde aber sagen, die Entwicklung ist bestimmt 20, 30 Jahre verspätet.
Das war ja auf jeden Fall eins der hehren Ziele, die die Bewerber damals auch hatten, als es darum ging, Olympia zu bekommen. Herr Manzenreiter, wie sehen Sie das mit der Offenheit dieser Nation?
Ich stimme meiner ehemaligen Studentin und Kollegin in der Sportdozentin ausnahmslos zu. Sicherlich ist also Japan, was Gastfreundschaft angeht, die Vorbildnation schlechthin weltweit. Also auch da werden sich die Gäste im Sommer 2020 rundherum wohlfühlen. Etwas anders ist die Situation für diejenigen, die also langfristig versuchen, in Japan Integration zu finden, ein Zuhause zu finden. Da gibt es also doch durchaus große Schwierigkeiten, die wiederum dann also auch entsprechend schwierig ausgerichtet sind für Leute, die aus benachteiligten Regionen dieser Welt stammen.
Also das heißt Gastarbeiter, also zum Beispiel.
Gastarbeiter zum Beispiel, ne, die Migration, ne, die also eben im offiziell nicht gefördert wird, inoffiziell aber existieren bestimmte Teile der Dienstleistung nur aufgrund des Umstandes, dass also sehr viele zum Beispiel Studierende oder Leute, die zu einem Sprachstudium nach Japan gekommen sind, den Freiraum ausnutzen, den ihnen ihr Studierendenvisum einräumt, um zusätzlich dann also zu Dumpinglöhnen im Verkauf zu arbeiten.
Lassen Sie uns über das große Ganze einmal sprechen bei diesen Olympischen Spielen. Der Chef des japanischen Olympischen Komitees, Takeda, der ist ja vor ein paar Wochen wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Er wird verdächtigt, Einfluss auf die Vergabe der Spiele genommen zu haben, konnte Zweifel an einer 2-Millionen-Zahlung nicht ausräumen. Ich stelle mir jetzt den Aufschrei in Deutschland vor, wenn das kurz vor Spielen im eigenen Land passieren würde. Welchen Aufschrei hat das denn erzeugt, Frau Soridowal?
Einen wirklichen Aufschrei habe ich ehrlich gesagt nicht wahrgenommen. Es gab hier und da Randnotizen, aber die große Empörung oder öffentlicher Protest ist ausgeblieben. Aber man muss dazu auch sagen, eine Protestkultur, wie wir sie kennen, die gibt es hier nicht.
Man kann vielleicht auch dazu noch sagen, dass es also auch in Japan durchaus gesellschaftlich akzeptiert ist, dass also jemand an der Spitze sich entschuldigt oder den Rücktritt einreicht und damit also die Geschichte mehr oder weniger als erledigt betrachtet wird. Das ist nichts Ungewöhnliches, das kennt man also auch aus Industrieskandalen heraus oder aus politischen Problemsituationen, in denen dieses Verfahren also auch häufig gehandhabt wurde. Ein zweiter Punkt, den man vielleicht anbringen müsste, ist, dass diese Art von Zahlungen und Transferleistungen, die nicht immer ganz transparent sind, wohl auch in der Natur der Dinge liegen, in der Natur der Art und Weise, wie also diese Olympischen Spiele, die Vergabe passiert.
Sie meinen, weil es schon früher auch Korruptionsvorwürfe und ja auch Korruptionsfälle gab rund um die Vergabe von Olympischen Spielen?
Sicherlich, ja. Also das IOC hat seit engagierte Journalisten und engagierte Wissenschaftlerinnen sich also der Sache mehr angenommen haben, also seit 30 Jahren im Prinzip eine Serie, ne, von Skandalen vorzuzeigen, die also bis in das Innerste des Gefüges dieses also maßgeblich wie einen Club organisierten Vereins charakterisieren.
Man hatte ja den Eindruck, dass die Protestkultur in Japan auch nach Fukushima und dem Umgang mit dieser Reaktorkatastrophe durchaus gewachsen ist. Aber das hat sich dann nicht bewahrheitet oder irgendwie in die Länge gezogen?
Natürlich, ich muss dazu sagen, ich war während der Zeit hier, als das Ganze abgelaufen ist. Natürlich, am Anfang gab es durchaus Proteste und der Aufschrei war groß. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Medien zum Teil Proteste auch gar nicht verbreitet haben oder auch das Bild, was vermittelt wird, wurde sehr gesteuert. Zum Beispiel habe ich viele der Informationen, was wirklich passiert ist oder wie die Gefahrenlage aussieht, das habe ich mir über ausländische Medien beschafft, weil ich auch von vielen Bekannten dann gefragt wurde, wie sieht die Lage aus und wäre es nicht besser, nach Deutschland erstmal wieder vorübergehend zu kommen. Am Anfang gab es natürlich durchaus Proteste von engagierten Leuten, die dann auch versucht haben, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen, aber langfristig ist da nicht wirklich was passiert. Es ist untergegangen, muss man so sagen. Und das ist aber im Allgemeinen bei vielen Dingen so, auch wie der Herr Manzenreiter vorhin angesprochen hat. Es ist immer so, dass es ein Geflecht gibt von Wirtschaft und Politik und es wird dann auch entsprechend sich zugearbeitet und dadurch ändern sich die Dinge auch nicht wirklich.
In anderen Ländern war da der Aufschrei ja schon größer, als es nur um die Bewerbung ging. Und inzwischen ist ja klar, man kann ohne zu übertreiben von einer Kostenexplosion sprechen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Der japanische Rechnungshof, der spricht ja schon von 22 Milliarden Euro Olympiakosten statt der ursprünglich avisierten 6. Wie kritisch wird denn in den Zeitungen und Medienanstalten darüber berichtet?
Also wenn ich das hier aus Wien heraus verfolge, dann muss ich sagen, auch das ist eine altbekannte Geschichte. Ne? Dass also wir grundsätzlich immer bei olympischen Bewerbungen und Austragungen bei der Kosten-Nutzen-Bilanzrechnung also über hohe Gewinnerwartungen haben und viel zu niedrig eingeschätzte Kostenkalkulationen, die dann im Laufe der Zeit also irgendwie angeglichen werden und irgendwie aber letztendlich ein großes Minus überlassen. Und dann gibt es verschiedene Kostenkalkulationen, also entweder, dass man allein die Spieler an sich betrachtet und die sind sicherlich also kostendeckend organisiert, aber die von dem IOC erwarteten Konditionen der Infrastruktur rings um die Spiele herum wären also gewaltige Investitionen notwendig, die sich so gesehen also weltweit auch nur eine Handvoll an Städten eigentlich richtig leisten kann. Und das ist also eben eine Diskrepanz, die also auch dann in den Medien dann häufig irgendwie ignoriert wird oder die also eben auch von politischer Seite gegeneinander ausgespielt werden kann. Dass die Medien nicht sehr viel darüber berichten, hängt wohl auch daran, dass das gesamte Mediennetzwerk Japans um den offiziellen Sponsoren oder offiziellen Partnern des ausrichtenden Komitees drin organisiert sind und somit nicht in der Lage sind, eine kritische Gegenposition einzunehmen.
Das Internationale Olympische Komitee, das muss man vielleicht dazu sagen, sagt auch gerne, dass ja auch die Städte selbst sind, die sich oft so hehre Ziele stecken und es dem IOC ja eigentlich hauptsächlich um die Austragungsorte geht und die Städte das Ganze dann mit einem Infrastrukturprojekt verbinden. Wie groß ist denn die Nolympia-Bewegung überhaupt in Japan und Tokio?
Was ich jetzt wahrnehme, es finden natürlich viele Bemühungen statt. Also ich nehme wahr, dass sehr viele Symposien stattfinden, dass das Ganze sehr beworben wird. Aber in der großen Breite eine wirkliche Olympia-Bewegung nehme ich jetzt nicht wahr. Und wie Herr Manzenreiter vorhin auch erwähnte, man muss natürlich differenzieren zwischen Tokio und dem Umland. Ich kann da als Beispiel bringen, ich habe meine Studentinnen einen Aufsatz schreiben lassen oder sie sollten ihre Meinung zu den Olympischen Spielen kundtun. Und die Hälfte ungefähr hat sich im Prinzip gegen die Olympischen Spiele ausgesprochen, mit der Begründung, dass die Gelder eigentlich in Fukushima besser angebracht werden und dass sie das als großen finanziellen Verlust ansehen. Also es sind nicht alle von der Olympia-Begeisterung angesteckt, das muss man ganz klar sagen.
Und wie wir jetzt schon gelernt haben, wird das aber nicht so laut geäußert, dass man wirklich sagen kann, dass es eine Protestbewegung sei. Jetzt haben wir ja Fukushima schon ein paar Mal angesprochen. Auch in Deutschland interessiert ja viele Menschen, wie die Lage dort vor Ort ist, wie stark man sich überhaupt noch Sorgen machen muss. Die Soft- und Baseball-Wettbewerbe sollen ja hier stattfinden in Fukushima. Wie schauen Sie beide auf Fukushima? Auch mit Sorge?
Ja, also ich sehe schon durchaus mit Sorge, aber nicht nur mit Sorge um die Gesundheit der Athleten und Athletinnen, sondern mehr in Hinsicht also der Lage der Leute, die auch nach den Spielen noch vor Ort sein werden. Was also die Situation für Besucher und Besucherinnen angeht, ohne dass ich in irgendeiner Form und Weise qualifiziert wäre, dafür irgendeine also Empfehlung aussprechen zu können, gehe ich aber davon aus, dass ein kurzfristiger Aufenthalt für einen auch noch sportlich gesunden, aktiven Erwachsenen kein Risiko mit sich bringen wird.
Ich persönlich würde nicht unbedingt nach Fukushima reisen, aber man muss auch klar dazu sagen, ein kurzfristiger Aufenthalt bringt sicher keine Probleme, aber ich denke eher an die Menschen, die nach wie vor in der Region leben, die immer noch in temporären Unterkünften leben, die im Prinzip immer noch unter finanziellen Problemen auch leiden. Da sehe ich die großen Probleme. Wie will man das auf Dauer lösen? Da fehlen mir die Konzepte und es ist leider in den Medien so gut wie nicht mehr präsent. Also es wird im Prinzip alles positiv dargestellt, wie durch die Olympischen Spiele der Fackellauf den Menschen Hoffnung geben soll, wie eben die Austragung bestimmter Wettkämpfe auch für die Leute vor Ort einen positiven Effekt haben soll. Aber negative Dinge oder auch die Probleme, die nach wie vor natürlich vorhanden sind, das wird in den großen Medien so gut wie nicht thematisiert und das ist das Problem.
Nun ist es ja so, dass die Stadien fast fertig sind, ganz anders als noch in Rio, als zum Beispiel wenige Tage vor der Eröffnungsfeier das Olympische Dorf noch fast unbewohnbar schien. Ist Japan denn aus Ihrer Sicht der vom IOC gewünschte Musterschüler, Herr Manzenreiter?
Ja, absolut. Also das ist mit einer Sekunde zu bezweifeln. Sicherlich ist also, was Organisation, Teamfähigkeit angeht, die Bereitschaft, also eben auch sich zu fokussieren, Investitionen in einen bestimmten Bereich hinein, das funktioniert in Japan hervorragend. Gleichzeitig gibt es also eben auch dieses hohe Bekenntnis dazu, sich der Welt präsentieren zu wollen, also auch durchaus aus dem Schatten von China herauszutreten, das eigenständige Profil, die eigenständige Bedeutung wieder stärker in den Vordergrund zu stellen. Also in der Hinsicht wird Japan sicherlich weder Kosten noch Mühen scheuen, stattdessen also als der ideale Gastgeber aufzuscheinen. Umso erstaunlicher eigentlich ist diese Serie an Skandalen, die sich abseits der Korruptionsskandale um Takeda herum auch im japanischen Sport oder im Kontext der Vorbereitung der Olympischen Spiele dann also auch abgespielt haben, die bereits zu mehreren Veränderungen in der Position der führenden Sportbürokraten in dem Bereich geführt haben.
Das müssen Sie jetzt ein bisschen ausführen, weil unsere Hörerinnen und Hörer da sicherlich nicht so ganz im Stoff sind. Da meinen Sie zum Beispiel Skandale, was Gewalt angeht? Im japanischen Spitzensport?
Ja, da wird also sicherlich also auch Frau Solivodal aus ihrer Sportpraxis heraus Ihnen interessante Geschichten zu erzählen können, der Art und Weise, wie also eine bestimmte Form von körperlichen Übergriffen als eine Art von pädagogisches Instrument durchaus als legitime Wahl betrachtet wird im Bereich auch des Schulsports oder des an den Schulen organisierten Sports. Aber auch die Art und Weise, wie also eben diese Art von körperlicher Misshandlung sich dann im Spitzensport weiter durchsetzt. Das hat also eben doch für einiges an Verunsicherung vor einigen Jahren geführt.
Frau Soridowal, vielleicht können Sie etwas erzählen aus Ihrer Praxis als Sportdozentin. Was bekommen Sie mit von dieser Sportkultur, die Herr Manzenreiter gerade angesprochen hat?
Also das beste Beispiel ist natürlich das Judo selbst. Da gab es im Vorfeld der Vergabe der Olympischen Spiele einen großen Skandal oder besser gesagt mehrere große Skandale, die dazu geführt haben, dass der japanische Judo-Verband mehrere Funktionäre entlassen hat und die Struktur des Verbandes im Prinzip verändert wurde. Also es gab einmal einen Korruptionsskandal, wo es auch um veruntreute Gelder gab. Das wesentliche Problem war aber, dass japanische Athletinnen, die im Leistungskader sind, einen offenen Brief an das Nationale Olympische Komitee geschrieben haben. Und sie haben darin berichtet, dass sie eben körperliche und verbale Gewalt durch den Nationaltrainer erfahren haben. Und die Sache wurde nur publik, weil die Sportlerinnen selbst an die Medien gegangen sind und daraufhin auch die ausländischen Medien darauf reagiert haben. Das nächste Problem, was aufgetaucht ist, ist, dass ein Professor oder Assistenzprofessor von einer Universität in Nagoya eine Untersuchung vorgelegt hat über Unfälle im Judosport an den Mittelschulen. Also das sind im Prinzip Clubs, die den Schulen angeschlossen sind, aber sehr leistungsorientiert. Und da ist eine Statistik aufgetaucht, dass innerhalb von 30 Jahren über 120 Todesfälle nur im Judo aufgetaucht sind. Das lässt sich ganz klar belegen und in den meisten Fällen hängt das mit der Trainingspraxis zusammen. Kein kindgerechtes Training zu leistungsorientiert, direkte Gewalt durch Trainer oder durch ältere Mittrainierende. Und diese Sachen sind alle im Vorfeld der Olympischen Spiele publik geworden. Und daraufhin sind Funktionäre entlassen worden. Und es wurde auch erstmals ein Komitee gegründet, wo man auf die Idee kam, dass man vielleicht aus dem Ausland Trainingsmethoden einführen müsste. Und das hätte es vor Jahren natürlich, wäre das gar nicht denkbar gewesen, dass man ins Ausland schaut, wenn man von seiner Nationalsportart spricht.
Also hat Olympia oder der Druck auch als Bewerberstadt vielleicht auch Umdenken befördert?
Das war natürlich eine Sache, aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass diese Unfälle, die passiert sind, da haben ganz massiv die Eltern oder auch Angehörigen der Betroffenen, die haben eine eigene Organisation gegründet und die haben diese Sachen an die Öffentlichkeit gebracht. Und hätten die das nicht getan, würde das wahrscheinlich heute noch unter den Tisch gekehrt sein, man weiß es nicht. Also es ist im Prinzip viel passiert, weil die Betroffenen selbst dafür gesorgt haben, dass sich die Dinge ändern.
Soweit der sportliche Aspekt. Wir haben viel gehört, zum Beispiel über die große Hitze, die in Tokio herrscht im Sommer. Da versucht man ja durch unterschiedliche Methoden, wie zum Beispiel die Verlegung von Wettbewerben in den Morgen oder den späten Abend, dieser Hitze zu begegnen. Was erwarten Sie denn angesichts dieser Hitze in Tokio?
Ja, also dieses Problem wird man versuchen, mit also Hilfe von verschiedenen innovativen Technologien so weit wie möglich in den Griff zu bekommen. Aber das Wetter ist natürlich soweit nicht vorhersagbar. Ne? Wir hatten, glaube ich, im letzten Jahr eine Hitzewelle, in der der August eine Durchschnittstemperatur von über 30 Grad jeden Tag da gehabt hat. Angesichts der hohen Luftfeuchtigkeit haben wir da auch noch das Phänomen, dass die Temperaturen in der Nacht kaum zurückgehen, sodass sich das also eben 24 Stunden rundherum anhält. Und wer keine Klimaanlage zu Hause hat, ne, oder in den Bereichen, in denen er arbeitet, der ist mit hohen gesundheitlichen Risiken zu kämpfen.
Wir sind schon fast am Ende angekommen dieses Sportgesprächs. Spiele der Wiederauferstehung sollen es werden. So wünscht es sich Tokio, so wünscht es sich Japan im kommenden Sommer. Zum Schluss vielleicht die Frage an Sie beide. Inwiefern könnten es denn überhaupt solche Spiele werden?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Es scheint durchaus so zu sein, dass sich in Japan ein neuer zentraler Narrativ, eine neue, also Perspektive, eine neue Blickweise, ne, auf die eigene Geschichte, auf das eigene Land heraus entwickelt, in der diese Art von Neuentstehung, also zu einem zentralen Mythos wird. Wir haben diese Neuauferstehung gehabt, sicherlich nach dem Pazifischen Krieg. Wir haben eine Neuentwicklung Japans gehabt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die Frage, ob es also jetzt auch dazu kommen wird, bleibt wohl offen. Also als Sozialwissenschaftler ist man nicht dazu geneigt, hier Kaffeesatzleserei zu betreiben, aber angesichts der lang anhaltenden Probleme, die Japan seit der späten 1980er Jahre prägt, ne, würde ich mal sagen, dass also von Fukatsu, von Wiederauferstehung nichts zu erwarten sein wird.
Meine persönliche Hoffnung ist, dass vielleicht die Paralympischen Spiele in irgendeiner Weise zu einer etwas offeneren Gesellschaft beitragen. Das ist meine persönliche Hoffnung. Ob sich das so erfüllt, ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
Das war das Sportgespräch hier im Deutschlandfunk. Danke an die beiden Gesprächspartner Wolfram Manzenreiter, Professor für sozialwissenschaftliche Japanforschung an der Uni Wien, und Maya Soridoval, Sportdozentin an der Tsuda-Universität in Tokio. Wir haben gesprochen über die anstehenden Olympischen Sommerspiele in Tokio im kommenden Jahr. Sie können diese Sendung jederzeit nachhören, wenn Sie mögen, www.deutschlandfunk.de/sport oder auch als Podcast unter dem Stichwort Sportgespräch aufzufinden. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Tschüss.